Minister der Verteidigung Boris Pistorius. Herr Minister, vielleicht warten Sie einen Augenblick, bis die Umsetzungen hier stattgefunden haben. Wenn Sie mögen, bitte sehr.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Deutschland und Europa haben in den letzten Jahren schmerzliche Erfahrungen gemacht. Wir mussten einer Wahrheit ins Auge blicken, die wir lange verdrängt hatten. Sicherheit und Frieden sind keine Geschenke, die uns einfach so in den Schoß fallen. Sie sind das Ergebnis von Wachsamkeit und von harter, konsequenter und vor allem gemeinsamer Arbeit, meine Damen und Herren. Und das spiegelt auch unser Koalitionsvertrag wider, der einen starken Fokus hat auf Sicherheit und auf Verteidigung. Für uns war und ist klar, wer morgen in Sicherheit leben will, der muss heute die Vorkehrungen dafür treffen, meine Damen und Herren. Und die Realität in Europa und in der Welt verlangt gleichzeitig Besonnenheit. Sie braucht Klarheit im Denken und Handeln, aber vor allem braucht sie Ergebnisse mit Substanz. Darum wird es für uns in dieser Legislaturperiode gehen. Ich will auf einige Bereiche näher eingehen. Der erste Schritt beginnt mit den gesetzlichen Grundlagen, natürlich und damit bei uns hier im Deutschen Bundestag. Wir werden sehr schnell ein Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg bringen. Es wird die Vergabeverfahren weiter flexibilisieren, verkürzen und damit zur Beschleunigung beitragen. Mit dem Artikelgesetz zur militärischen Sicherheit passen wir auch das Sicherheitsrecht an. Wir stärken die Befugnisse des militärischen Abschirmdienstes und verbessern den Schutz vor Sabotage, Spionage und Drohnen und schaffen die Voraussetzungen, um die Brigade Litauen effektiv und dauerhaft zu schützen. Auch die veralteten Vorsorge- und Sicherstellungsgesetze, zum größten Teil noch aus den 70er und 80er Jahren, müssen umfassend und schnell überarbeitet werden, ressortübergreifend und realitätsnah angepasst an die technischen und strukturellen Rahmenbedingungen unserer Zeit. Eine verteidigungsbereite Bundeswehr braucht ein starkes rechtliches Fundament. Ja, natürlich. Aber es braucht vor allem auch die nötigen finanziellen Mittel. Durch das Entkoppeln des Verteidigungshaushalts von der Schuldenbremse haben wir deutlich mehr Flexibilität und Planungssicherheit geschaffen. Beides brauchen wir dringend, denn das Tempo der Krisen verlangt auch von uns ein neues Tempo, meine Damen und Herren. Unsere Sicherheit, und das sage ich nicht zum ersten Mal, darf nicht durch haushaltspolitische Zwänge gefährdet werden. Bedrohungslage geht vor Kassenlage, meine Damen und Herren. Das ist der Maßstab, an dem sich die Ausrüstung und Ausstattung unserer Streitkräfte und unserer Infrastruktur in diesen Zeiten orientieren muss. Gesetze, Strukturen, Industrie- und Beschaffungsamt müssen noch enger und zielgerichteter aufeinander abgestimmt werden. Und gleichzeitig wollen und müssen wir die deutsche und europäische Rüstungsindustrie weiter fördern und vor allen Dingen verstärkt gemeinsam in Zukunftstechnologien investieren. Aber es geht nicht nur um Geld und Beschaffung und neue Strukturen. Es braucht vor allem Menschen. Es braucht Männer und Frauen, die bereit sind, Verantwortung für unser aller Sicherheit zu übernehmen, meine Damen und Herren. Und wir haben noch zu wenig Personal für das, was unsere Streitkräfte leisten müssen. Und genau hier setzt der neue Wehrdienst an. Wir haben uns verabredet, dass wir zunächst auf Freiwilligkeit setzen, einen Wehrdienst schaffen, der zunächst auf Freiwilligkeit beruht und junge Menschen dazu animieren soll, Dienst für ihr Land zu leisten. Und ich sage ganz bewusst und ehrlich, die Betonung liegt auch auf zunächst, falls wir nicht hinreichend Freiwillige gewinnen können. Und es wird ein sinnstiftender Dienst sein, einer, der allen jungen Menschen ein Angebot machen soll und dazu beiträgt, die dringend benötigte einsatzbereite Reserve zu schaffen. In diesem Jahr beginnen wir mit dem, was wir leisten können. Schritt für Schritt bauen wir darauf auf bis zur erforderlichen Zielgröße. Wir werden die Personallage mittel- und langfristig so verbessern, dass die Bundeswehr durchhaltefähig aufgestellt ist für den Heimatschutz und für die Bündnisverteidigung. Und erste erfreuliche Entwicklungen können wir bereits feststellen, seit einem Jahr schon, aber jetzt noch einmal besonders. Seit mehr als einem Jahr steigen die Bewerberzahlen, und im ersten Quartal dieses Jahres hatten wir im Vergleich zum Quartal des Vorjahres über 20% mehr Einstellung allein im militärischen Bereich, meine Damen und Herren. Das ist ein wichtiger Erfolg der Personalgewinnung. Meine Damen und Herren Abgeordneten, wir alle wissen aber natürlich, Sicherheit endet nicht an unseren Grenzen. Sie wirkt darüber hinaus. Sie entsteht auch durch die Fähigkeit, unsere Partner zu unterstützen und ihnen zu helfen. Besonders an den Orten, wo Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung ganz konkret verteidigt werden müssen. Und deshalb, meine Damen und Herren, stehen wir entschlossen und geschlossen an der Seite der Ukraine. Und ich will ausdrücklich betonen, dass ich in diesem, auch in anderen Punkten, sehr nah beieinander sind, dass wir sehr nah beieinander sind, der Außenminister und ich. Ich bin sehr froh, auch das in dieser Wahlperiode sagen zu können. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs haben wir über 38 Milliarden Euro an militärischer Unterstützung geleistet. Damit ist Deutschland nach den USA der größte Unterstützer weltweit. Wir bilden ukrainische Soldatinnen und Soldaten aus und wir liefern, was gebraucht wird. Luftverteidigungssysteme, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Drohnen und Drohnenabwehr. Und meine Damen und Herren, das ist mehr als ein Zeichen europäischer Solidarität. Das ist Verantwortung mit Substanz. Und meine Damen und Herren, gleichzeitig wird deutlich, die Sicherheit Europas ist vor allem und zuerst die Verantwortung der Europäer selbst. Natürlich eingebettet in die NATO, in unser Bündnis, natürlich geschlossen mit unseren Alliierten in Europa und darüber hinaus. Aber ja, für die konventionelle Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit haben zunächst wir als Europäer eine zentrale Verantwortung. Und deswegen ist auch europäische Kooperation so wichtig, seien es die Rüstungsprojekte mit Frankreich, FCAS und MGCS, sei es das Trinity House Agreement mit dem United Kingdom oder die enge Kooperation bis hin zu gemeinsamen Übungen mit Polen oder die Group of Five, die ich im November letzten Jahres ins Leben gerufen habe, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien, die großen Verteidigungsnationen in Europa zusammenarbeiten zu lassen, um mehr Kooperation und mehr Abstimmung zu erreichen. Und unsere europäische Verpflichtung zur europäischen Sicherheit zeigt sich eben auch durch Präsenz. Mit der dauerhaften Stationierung unserer Brigade in Litauen zeigen wir Stärke an der Ostflanke der NATO, meine Damen und Herren. Und nie zuvor, das kann man gar nicht oft genug betonen, hat die Bundeswehr Truppen in dieser Zahl auf Dauer im Ausland stationiert zur Erfüllung von Bündnisverpflichtungen. Und das ist ein enorm starkes, ein enorm wichtiges Signal, was gerade im Baltikum, aber auch in Polen mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit aufgenommen wird. Ein starkes Signal an unsere Partner und ein klares Zeichen auch an jeden möglichen Gegner. Deutschland steht zu seinem Wort und Deutschland wird zur Verfügung und bereitstehen, jeden Quadratzentimeter des NATO-Gebietes zu verteidigen. Nächste Woche, meine Damen und Herren, begehen wir jetzt den Aufstellungsappell gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Bis 2027 wird die Brigade einsatzfähig sein. Das zeigt, es geht um Verteidigungsfähigkeit und es geht um glaubwürdige Abschreckung, meine Damen und Herren. In Litauen zeigen wir, Sicherheit ist Teamarbeit und die NATO ist auch zukünftig das verteidigungspolitische Team in Europa. Im Juni werden wir die neuen NATO-Fähigkeitsziele kennen und wir werden sie erfüllen. Deutschland wird vorangehen, weil wir es können und weil wir es müssen, meine Damen und Herren. Und es liegt viel Arbeit vor uns. Aber Sie alle wissen, Sicherheit ist kein Selbstläufer. Sie ist ein Auftrag und eine Verpflichtung gegenüber unserem Land und seinen Menschen, gegenüber unseren Partnern, aber auch gegenüber der Truppe. Ich danke an dieser Stelle von ganzem Herzen allen Soldatinnen und Soldaten, die hier in Deutschland oder im Ausland bei Einsätzen der UN ihren Dienst leisten und stets für unsere Sicherheit da sind. Und entscheidend, meine Damen und Herren, wird sein, auch in dieser Wahlperiode, wir wissen, wo wir anpacken müssen und wir haben jetzt die Werkzeuge dafür. Deutschland muss verteidigungsbereit sein, rechtlich, militärisch und gesellschaftlich. Daher bitte ich Sie, meine Damen und Herren Abgeordneten, auch in dieser Legislaturperiode um Ihre Unterstützung gehen wir es an. Ich freue mich darauf, diesen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Minister. Ich erteile das Wort für die AfD-Fraktion dem Abgeordneten Rüdiger Lukas.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Außer gebrochenen Wahlversprechen und Ankündigungen liegt uns eine Woche nach Regierungsübernahme von Schwarz-Rot noch nichts vor. Man mag einwenden, neue Regierungen brauchen Zeit. Dazu zwei Dinge. Erstens, Deutschland hat diese Zeit nicht. Jeder Bürger dieses Landes spürt das. Zweitens, die Hälfte der Merz-Regierung ist überhaupt nicht neu. Der Wahlverlierer SPD steckt mit einer kleinen Unterbrechung von 27 Jahren oder seit 27 Jahren in der Bundesregierung. Wie lange brauchen Sie noch, um Erfolge vorzuweisen? 50 Jahre? Nein, sehr verehrte Kollegen. Schonzeiten gibt es in der Politik nicht. Ausreden haben wir genug gehört. Die AfD gibt der neuen Bundesregierung keine Einarbeitungsphase. Bundeskanzler Merz war gerade in Kiew und hat mit seinen neuen Kollegen Fotos gemacht, weitere Waffen zugesagt und eine Waffenruhe eingefordert. Die wurde vorgestern sogleich zurückgewiesen. Für mich machte das den Eindruck, als hätte sie diese Abfuhr aus Moskau geradezu intendiert, um den alten Ampelkurs weiterzufahren. Anders kann man sich so viel außenpolitische Naivität nicht erklären. Damit war die Kiew-Reise nur ein PR-Termin, nichts weiter. Es gab keine neuen Ideen, keine Anerkennung von realpolitischen Tatsachen und keine Bereitschaft, den eingeschlagenen Irrweg der Vorgängerregierung zu überdenken. Sie simulieren Stärke, wo keine ist. Das wird nicht funktionieren. Für die deutsche Verteidigungspolitik stehen die Vorzeichen der neuen Regierung ebenfalls auf Stillstand. Alle Verlautbarungen, Ihr Koalitionsvertrag und der alte Verteidigungsminister berechtigen zu der Annahme, dass es keinen Aufbruch geben wird. Und Sie sagen es ja auch ganz offen und nennen es Kontinuität. Nur hat diese Kontinuität die deutsche Verteidigungspolitik ebenso wie unser ganzes Land in die Sackgasse geführt. Ihre Kontinuität bedeutet nicht nur Stillstand, sondern Substanzabbau. Was Deutschland aber braucht, ist eben kein Weiter-so, sondern einen neuen Ansatz. Den kann die Regierung Merz nicht liefern, weil ihr dazu die Voraussetzung fehlt. Den Willen, Deutschlands Zukunft frei und selbstbestimmt in die eigenen Hände zu nehmen und dafür eben genau das Gegenteil von Kontinuität zu tun. Mit Mut, kluger Risikobereitschaft und einem Bekenntnis zu Deutschland, das für sich selbst steht. Meine Partei ist in diesen 21. Deutschen Bundestag mit genau diesem Anspruch eingezogen. Unser nächstes Ziel ist klar. Wir wollen und wir werden 2029 die Regierung übernehmen und auch die deutsche Verteidigungspolitik uneingeschränkt in den Dienst unseres Landes stellen. Für die AfD sind unsere Streitkräfte ist die Bundeswehr Ausdruck und Mittel eines souveränen Nationalstaats. Der Anspruch für uns ist es, dass die Bundeswehr in der Lage ist, Deutschland zu Wasser, zu Lande und in der Luft zu verteidigen. Die Frage ist also, welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? Die Antwort des alten Verteidigungsministers kennen wir. Wir haben sie eben gehört. Mehr Geld. Das Ergebnis? Nicht zur Landesverteidigung befähigte Streitkräfte. Unsere Antwort? Ein klares Bekenntnis zu Deutschland als Nation. Ein klares Bekenntnis zum Nationalstaat als höchstem Ordnungsrahmen und ein klares Bekenntnis zum Staat als Diener der Nation. Ich habe es in den vergangenen 8 Jahren schon so häufig gesagt. Es gibt nicht nur eine materielle, sondern auch und eine personelle Einsatzbereitschaft, sondern auch eine ideelle. Ohne diese ideelle Einsatzbereitschaft können selbst voll ausgestattete Streitkräfte einen Einsatz und einen Kampf niemals bestehen. 2 Beispiele. Die afghanische Nationalarmee wurde 20 Jahre von der NATO ausgerüstet und trainiert und ergab sich einer Sandalen-Guerilla innerhalb weniger Stunden. Die ukrainische Armee kämpft seit 3 Jahren gegen einen materiell und personell überlegenen Gegner und hält stand. Mit Bewunderung stehen dann CDU und SPD vor dem Kampfeswillen der Ukrainer, ohne sich jedoch zu fragen, woher dieser Kampfeswille kommt. Es ist der uneingeschränkte Bezug der Soldaten zu Land und Volk. Meine Damen und Herren, einen solchen positiven Bezug zur eigenen Nation verwehrt die sich selbst ernannte demokratische Mitte nicht nur unseren Soldaten, sondern auch unseren Landsleuten. Sie verwehrt ihn sich auch selbst. Und gleichzeitig ist dieser positive Bezug das klare Bekenntnis zu unserem großartigen Land, das, was wir brauchen, um Deutschland in der Verteidigungspolitik, aber auch in allen anderen Politikfeldern wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und genau das wollen wir als AfD erreichen und werden es spätestens ab 2025 umsetzen. Meine Damen und Herren, Boris Pistorius steht pass pro toto für die neue Bundesregierung. Er kann immer nur sagen, gegen was er kämpfen will, gegen die Russen, gegen Hass und Hetze, gegen die AfD. Die AfD aber weiß, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Unsere Soldaten wissen es auch. Ihr Eid verlangt, das deutsche Volk tapfer zu verteidigen. Das ist es, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Danke.
Herzlichen Dank. Die Debatte wird fortgesetzt mit dem Abgeordneten Thomas Erndl von der Unionsfraktion, der mich das Wort erteilt.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Lukassen, wenn Sie so eine Anerkennung für den ukrainischen Kampfeswillen haben, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum Sie ständig den tapferen Ukrainerinnen und Ukrainern in den Rücken fallen wollen mit Ihrer Moskau-Orientierung. Meine Damen und Herren, letzte Woche haben wir auch in diesem Hause 80 Jahre Kriegsende gedacht. Europa lag in Schutt und Asche und schlimmste unvorstellbare Verbrechen Nazi-Deutschlands fanden mit dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, ein Ende. Dass wir seither in Frieden, in Freiheit, in einer Demokratie leben dürfen, dass wir so kurz danach wieder in die Gemeinschaft der Völker aufgenommen wurden, ist ein großes Geschenk, das wir nie wieder hergeben dürfen. Wir haben eine Verantwortung, unsere Freiheit zu verteidigen. Wir haben eine Verantwortung, eine Aufgabe auch für die Sicherheit und die Freiheit dieses Kontinents. Und diese Verantwortung nehmen wir wahr. Mit der Brigade in Litauen als ein Beispiel, aber auch mit dem unverbrüchlichen Stehen an der Seite der Ukraine. Der deutsche Kanzler und unsere wichtigsten europäischen Verbündeten Seite an Seite auf dem Maidan in Kiew, das war das starke, das symbolträchtige Bild, das zeigt, dass Deutschland diese Rolle annimmt. Und der Kanzler hat diese Reise nach Kiew an einem historischen Tag angetreten. Exakt 70 Jahre zuvor, am 9. Mai 1955, hatte Konrad Adenauer in Paris die Beitrittserklärung unseres Landes zur NATO unterzeichnet. 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das der Grundstein für die Sicherheit im Kalten Krieg. Und auch heute noch ist dieses Bündnis das Fundament unserer Sicherheit. Aber die Rahmenbedingungen sind andere als vor 70 Jahren. Die Bedrohung durch die das Recht der Stärkeren durchsetzen wollen, nimmt zu. Und deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben, Deutschlands Verteidigungsfähigkeit weiter schnell und umfassend zu stärken und damit glaubwürdige Abschreckung zu gewährleisten. Denn wer garantiert uns, dass Putin erst in einigen Jahren diese Verteidigungsfähigkeit testet? Wir müssen uns jetzt vorbereiten, jetzt stärken, damit eben genau dieses Austesten nicht passiert. Und das erfordert weiter massive Investitionen. Wir haben mit dem 100 Milliarden Sondervermögen 2022 bereits einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Aber wir brauchen weitere Investitionen, mehr Mittel. Das wissen wir, das weiß die Bundeswehr, das fordern unsere NATO-Partner und das ergibt sich auch aus den neuen NATO-Fähigkeitszielen. Die Richtung wird in Richtung 3,5% des BIP gehen und deswegen ist eine schrittweise substanzielle Erhöhung des Verteidigungshaushalts notwendig. Und das ist gleichermaßen ein Zeichen an unsere Freunde als auch unsere Feinde. Denn klar ist, wer an der Sicherheit spart, zahlt am Ende mit seiner Freiheit. Entscheidend ist jedoch, dass wir das Geld klug investieren, nach klaren Prioritäten. Und nicht mehr Supply on Demand, sondern volle Depots sind die Botschaft der Stunde. Es bedarf eines neuen Ansatzes in Planung und Beschaffung. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag verabredet. Innovationsfähigkeit wird der Schlüssel zum Erfolg werden. Unbemannte Systeme in allen Bereichen, KI-Unterstützung, Weltraum- und Präzisionsfähigkeiten sind genauso elementar wie robuste Waffensysteme. Und das beste System nützt nichts, wenn es nicht mit kurzem Vorlauf auch nachproduziert werden kann. Wir brauchen eine noch intensivere europäische Zusammenarbeit mit weniger Bürokratie, mehr Tempo, gezielten Investitionen. Und dabei gilt es auch, das Potenzial von Start-ups besser zu erschließen, Zugang zum Kapitalmarkt zu gewährleisten und auch Produktionskapazitäten weiter auszuweiten. Unsere Truppe braucht das notwendige Material schnell und vor allem flächendeckend. Hier stehen wir gemeinsam in der Pflicht. Meine Damen und Herren, Ausrüstung und Gerät, das ist die eine Herausforderung. Ausreichend Personal, Aktive und auch in der Reserve ist die andere. Und deshalb müssen und werden wir den freiwilligen Ansatz, den wir jetzt starten, an klaren Zielzahlen auch messen. Klar für uns ist, ob für Berufssoldaten, Zeitsoldaten, Wehrdienst- und Freiwilligendienstleistende, der Dienst bei der Bundeswehr muss attraktiv sein, sichtbar und gesellschaftlich verankert. Das ist auch unsere Verantwortung als Parlament. Ich danke allen Soldatinnen und Soldaten für ihren Dienst an unserem Land.
Kollege, Sie müssen zum
Meine Ende. Damen und Herren, heute, 70 Jahre nach dem NATO-Beitritt, trägt Deutschland diese Verantwortung für unseren Kontinent mehr als zuvor. Lassen Sie uns dem mit einer starken Verteidigungspolitik gerecht werden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Wir setzen die Debatte fort. Die nächste Rednerin ist Sarah Nani für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich mich auf diese Rede vorbereitet habe, habe ich überlegt, was hat denn Schwarz-Rot beim letzten Mal ausgemacht in der Verteidigungspolitik? Da sind mir ein paar unangenehme Sachen eingefallen. Und die würde ich jetzt gerne noch mal zurückspiegeln unter dem Motto, was es definitiv nicht braucht in dieser neuen Regierung. Erstens braucht es keine schwarz-rote Russland-Connection. Zweitens braucht es kein Kleinreden der Bedrohung durch die Kommunistische Partei in China. Brauchen wir genauso wenig. Hat es damals gegeben. Ich kann mich erinnern, der Kollege Röttgen hat sehr gekämpft bei 5G. Ansonsten war er da sehr alleine. Gehen Sie den Weg nicht in diese Richtung zurück. Was wir aber auch nicht brauchen, ist die sogenannte Küsten-Connection, die nur dafür sorgt, dass die Werften ausgelastet sind, aber nicht sich überlegt, was sie eigentlich mit den Sachen nachher machen will. Wir brauchen keine Wahlkreisgeschenke für alle Abgeordneten, die Rüstungsindustrie im Wahlkreis haben. Und wir brauchen auch keine Rüstungspolitik, die sich als reine Industriepolitik versteht und außer Acht lässt, was die militärischen Bedarfe sind. Ja, das war schwarz-rot beim letzten Mal. Das habe ich von außen beobachtet. War auch nicht schön. Ich will es mir jetzt von innen nicht noch mal angucken. Deshalb die herzliche Bitte. Was wir auch nicht brauchen, ist ein Wehrdienst, der Unfrieden in die Familien trägt und ja, Unfrieden in die Familien trägt, weil das bei ganz vielen jungen Menschen ein Eingriff in die Biografie ist, der natürlich mit Debatten am Küchentisch geführt werden wird. Und der vor allem, und das ist das sicherheitspolitische Argument, ein Wehrdienst, der die Strukturen lähmen würde. Deswegen bin ich froh, dass der wehrdienstkritische Teil in der SPD sich durchgesetzt hat und wir weiter beim freiwilligen Wehrdienst bleiben und nicht bei der Verpflichtung, wie die Union das vorgeschlagen hat. Ulle klatscht. Was es weiter braucht, was wir gut gemacht haben in der letzten Bundesregierung und was es weiter braucht, Herr Minister, das sind Ihre klaren Worte, wenn es um die Bedrohungslage in Europa geht. Das hätte ich sehr vermisst, wenn auch Sie, Herr Pistorius, diesen Kahlschlag bei den SPD-Ministerien nicht überlebt hätten. Danke dafür und mehr davon. Was es auch genauso weiter braucht, ist ein klares Durchgreifen gegen Extremistinnen und Extremisten, ein klares Durchgreifen gegen, ich sage das mal so allgemein, Chauvis jeder Art und eine Umsetzung der Klimastrategie, die wir in der letzten Ampelregierung aufgesetzt haben. Und was es auch braucht, und ich bin sehr froh, dass es diese Woche auch schon gelungen ist, das zu symbolisieren zumindest, ein klares Commitment für das internationale Krisenmanagement. Und da bitte ich alle Kolleginnen, gerade der Union, aber auch der SPD, schauen Sie sich noch mal an, was wir in dem Untersuchungsausschuss, was wir in der Enquetekommission zu Afghanistan für Lehren gezogen haben. Die wichtigste meiner Meinung nach, es braucht ein großes Interesse der PolitikerInnen, aber insbesondere der zuständigen Minister für die nachrichtendienstliche Lage, denn wirklich überraschend war damals nichts. Was braucht es jetzt noch mehr, weil es jetzt auch endlich geht? Und ehrlich gesagt, lieber Buchs, ich bin ein bisschen beleidigt, dass nicht zur Sprache kam, dass dieser Spielraum, den ihr jetzt haben werdet in der nächsten in dieser Bundesregierung, dass der im Wesentlichen zustande gekommen ist, weil wir als Grüne mit CDU und CSU und SPD zusammen das Grundgesetz noch mal geändert haben. Das ist nicht ganz unwichtig. Wir haben nämlich in der Ampel viele Sachen nicht hinbekommen, weil die Kohle einfach nicht da war. Jetzt ist sie da, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Und einen letzten Punkt will ich machen. Das Geld wird diese neue Bundesregierung brauchen, um die Lücken beim Material zu stopfen, um die Lücken beim Personal anzugehen. Aber eine Sache, die kann man nicht mit Geld lösen, und das ist die Frage, wie gehen wir mit der Reserve um? Und da bitte ich wirklich den Minister persönlich, kümmern Sie sich um die Reserve. So wie es gerade geht, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Keiner zeigt auf den anderen, keiner will so richtig schuld sein, dass es nicht läuft. Die Leute haben Lust, Reservedienst zu leisten. Die wollen in die Truppe kommen. Und die Truppe sagt, nada, läuft nicht nächstes Jahr. Und so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Und ein letzter Impuls noch. Lieber Boris Pistorius, Sie haben alle Baustellen besichtigt, die letzten 2,5 Jahre, die es in der Bundeswehr gibt. Sie haben Impulse gesetzt. Jetzt ist aber die Zeit, das nachzuhalten. Werden diese Impulse auch umgesetzt von der Truppe, von den verschiedenen Behörden. Es gibt keine Ausreden mehr. Ich wünsche Ihnen viel Fortune.
Herzlichen Dank. Die nächste Rede gehört Ulrich Toden von der Linkspartei, der jetzt seine erste Rede hier hat.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die europäische Friedensordnung fraglos tief erschüttert. Die Bundesregierung greift allerdings mit dem Begriff der Zeitenwende rhetorisch auch gleich zum ganz großen Besteck. Die ausgerufene Zeitenwende dient ihr nämlich zur Rechtfertigung ihres Whatever it takes. Sie will mit dem historisch größten Aufrüstungsprogramm Deutschland kriegstüchtig machen. Eine, wie ich finde, sehr verräterische Ausdrucksweise, denn Kriegstüchtigkeit geht bekanntlich weit über reine Verteidigungsfähigkeit hinaus. Genau. Welchem Zweck soll das dienen? Herr Minister, wollen Sie wirklich als Aufrüstungsminister in die Geschichte eingehen, frage ich mich da. Das von der Bundesregierung beschlossene Sondervermögen Verteidigung lässt bei den Rüstungskonzernen die Champagnerkorken knallen. Ihr Whatever-it-takes-Blankoscheck lädt zu ungehemmten Preistreiberei geradezu ein. Wenn Sie ein Auto kaufen wollen, gehen Sie zu einem Autohändler und sagen, der Preis spielt keine Rolle. Was bekommen Sie dann für einen Preis? Sie können sich das selbst beantworten. Und das bei einem ja bekanntermaßen ohnehin schon eklatanten Missstand im Beschaffungswesen. Vor allem aber gehen die sprudelnden Rüstungsdividenden einher mit einem absehbaren Sozialkahlschlag bei Erwerbslosen, Einkommensschwachen, Rentnerinnen und Rentnern, Geflüchteten, Kranken und wohnungslosen Menschen. Wir sagen, äußere Sicherheit und soziale Sicherheit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wo bleibt eigentlich Ihr Whatever it takes, wenn es um den sozialen Frieden im Land geht? Selbst ohne den zuverlässig unzuverlässigen US-Präsidenten liegen die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Mitgliedsländer nach CIPRI-Angaben bereits jetzt schon beim 3,5-fachen der russischen Militärausgaben. Wie viel braucht es Ihrer Meinung nach eigentlich noch, um Russland wirksam militärisch abzuschrecken? Und wie viele Mittelstreckenraketen wollen Sie in Deutschland stationieren, ohne dass der Bundestag mitreden darf? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, erst letzte Woche am 8. Mai haben wir hier an dieser Stelle des 80. Jahrestags der Befreiung vom Hitlerfaschismus gedacht. Die Lehre aus zwei Weltkriegen ist doch sonnenklar. Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Statt einer bis an die Zähne bewaffneten Bundeswehr brauchen wir wieder mehr Rüstungskontrolle, Abrüstung und die Rückkehr zu einer Entspannungspolitik. Und wir erinnern uns, das war seinerzeit eigentlich auch mal die Politik der SPD. Dafür könnte als geeignetes Fundament die OSZE neu gestärkt werden. Wenn schon Zeitenwende, dann eine Zeitenwende für Frieden und Abrüstung, bitte sehr. Dafür steht die Linke. Der vermeintlichen Alternativlosigkeit des Militärischen setzen wir unsere humanen Alternativen globaler Gerechtigkeit entgegen. Die Linke ist und bleibt die einzige Opposition gegen den Aufrüstungswahn hier im Haus. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank und Gratulation zu Ihrer ersten Rede. Ich erteile als nächstes dem Kollegen Falko Drosmann von der Sozialdemokratie das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, liebe Sarah Nanni, danke. Jetzt danke für diese Legislaturperiode einmal. Am Ende der letzten Wahlperiode, meine Damen und Herren, diskutierte die Republik über das Abstimmungsergebnis über einen Entschließungsantrag der Unionsfraktion, der beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine Mehrheit nur erreichen konnte mit den Stimmen von CDU, CSU, FDP und AfD. Völlig überschattet von dieser heftig geführten Diskussion in der Woche über einen Antrag, der noch nicht einmal den Anspruch hatte, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wurde ein Gesetzesvorhaben, das nur zwei Tage später von der überwältigenden Mehrheit dieses Hauses verabschiedet wurde, das Artikelgesetz Zeitenwende. In Dutzenden von Sitzungen, Anhörungen, Arbeitstreffen wurde über Monate hinweg gemeinsam von SPD, Grünen, FDP, der Union und dem BMVG ein für die Versorgung und Absicherung unserer Soldatinnen und Soldaten unendlich wichtiges Gesetz erarbeitet und dann verabschiedet. Meine Damen und Herren, wir können es. Und die Menschen unseres Landes können von uns erwarten, dass sie geschützt sind, im Inneren wie im Äußeren. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist der Koalitionsvertrag zwischen der Union und der SPD auch eine Einladung zur konstruktiven Zusammenarbeit, wie wir es doch am 31.01. schon einmal gezeigt haben, dass wir es können. Denn die territoriale Integrität eines Landes und eines Bündnisses, also die Fähigkeit, das eigene Land, das eigene Bündnis vor Krieg zu schützen, ist die Voraussetzung leider für alle anderen Politikbereiche. Darum werden wir dafür Sorge tragen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten materiell und personell in der Lage sind, unser Land und unser Bündnis zu schützen. Darum, meine Damen und Herren, werden wir dafür sorgen, dass unsere Versorgungssysteme, auch die zivilen, widerstandsfähig gegen hybride Angriffe von außen sind. Darum, meine Damen und Herren, werden wir dafür sorgen, dass bei Fragen der zivilen Infrastruktur Aspekte der Landesverteidigung immer mitgedacht werden müssen, ohne freilich jede Freibadsanierung in den Einzelplan 14 zu stecken, wie sich das manche KommunalpolitikerInnen gerade wünschen. Darum werden wir auch dafür sorgen, dass wir unsere Regeln so anpassen, dass Beschaffungen für die Landesverteidigung schneller und besser erfolgen können, auch indem wir einsehen, dass nicht die Verwaltung das Problem ist, sondern wir, die wir der Verwaltung immer mehr Regeln aufbauten. Und darum werden wir auch durch langfristige Beauftragung dafür sorgen, dass die deutsche und europäische Rüstungsindustrie wieder Fähigkeiten und Kapazitäten aufbauen kann und auch darauf achten, dass die Expertise unseres starken Mittelstandes weiter ausgebaut wird. Und darum werden wir dafür sorgen, dass wir Operational Security wieder ernst nehmen und nicht mehr jede militärische Fähigkeit in den Medien und Talkshows diskutieren können. Darum, meine Damen und Herren, werden wir dafür sorgen, dass unsere Politik nicht eindimensional auf militärische Fähigkeiten setzt, sondern immer auch, und das sagt der Koalitionsvertrag ganz klar, auf humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, kluge Außenpolitik und Sicherheitspolitik setzt. Diese Politikbereiche gemeinsam denkt und nicht getrennt voneinander. Das ist eine klare Lehre aus Afghanistan, die wir da ziehen müssen. Wir stehen zu allen Partnern in der NATO und wir werden Verantwortung für alle Partner in der NATO übernehmen, so wie alle Partner in der NATO auch Verantwortung für uns übernehmen werden. Herr Präsident, wir werden Minister Pistorius dabei unterstützen, seinen eingeschlagenen Weg weiter mutig umzusetzen. Wir wissen, dass militärische Operationen nicht der einzige Weg zum Frieden sind. Deshalb werden wir auch immer wieder verhandeln und nicht müde werden, Alternativen zu Krieg, zu Tod und zu Gewalt aufzuzeigen. Aber wir verhandeln aufrichtig. Wir verhandeln stark und wir verhandeln wehrhaft. Denn unsere Freiheit, meine Damen und Herren, ist es wert, verteidigt zu werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Jan-Ralf Nolte von der AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister, ich will Ihnen ja gerne zugestehen, dass Sie in manchen Punkten sich durchaus positiv abheben von Ihren Vorgängerinnen. Sie setzen sich für eine Entbürokratisierung der Bundeswehr ein und auch für eine Verbesserung der Materialsituation. Das ist beides gut und unterstützenswert, aber Material ergibt eben noch keine Wehrfähigkeit, zumal wir in diesem Bereich ja auch noch einiges zu tun haben. Wehrfähigkeit, das ist auch die Stimmung in der Truppe, das ist die Verteidigungsbereitschaft in der Bevölkerung und beides wird seit vielen Jahren von CDU und SPD untergraben, weshalb ich hier nicht nur den Minister anspreche, sondern die Regierungsparteien insgesamt. Der erste Punkt ist, dass Sie den Kampf gegen Extremismus dazu missbrauchen, politische Meinungen zu unterdrücken, die Ihnen nicht passen. Vor nicht allzu langer Zeit, da war noch relativ klar, wann man Extremist ist und wann nicht. Die Kriterien waren einigermaßen nachvollziehbar. Das gehört der Vergangenheit an. Sie haben so Universalkategorien geschaffen wie fehlende Verfassungstreue oder verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Es ist jetzt nicht mehr genau nachvollziehbar, wo die rote Linie verläuft. Der Soldat weiß nicht mehr genau, was er eigentlich noch sagen darf und was nicht. Und genau diese Unsicherheit ist ja beabsichtigt. Das ist das Ziel des Kulturkampfes, den Sie führen, innerhalb und außerhalb der Bundeswehr. Sie möchten konservative Meinungen überall aus den Diskursen verdrängen. Sie möchten konservative Argumente verdrängen. Das hat mit dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform und mit der Demokratie nichts zu tun. Von diesem Irrweg müssen Sie abrücken. Und gleichzeitig haben Sie die Voraussetzungen geschaffen, dass solche Soldaten jetzt auch relativ einfach entlassen werden können aus der Bundeswehr ohne Gerichtsverfahren. Hier geht es zum Teil um Soldaten, die lange Jahre schon Berufssoldaten sind, die Sie jetzt einfach per Verwaltungsakt entlassen können. Es ist häufig so, dass Soldaten, denen man heute Extremismus vorwirft, überhaupt kein Problem haben mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern bloß mit ihrer Migrationspolitik. Aber das reicht ja heute schon. Ich empfehle Ihnen, Herr Minister, dass Sie mal einen Blick werfen in eine Studie zum Thema Extremismus in der Bundeswehr aus Ihrem eigenen Hause. Da werden Sie zwei Dinge drin lesen können. Zum einen, dass die Bundeswehr kein Extremismusproblem hat und zum anderen, dass ein Klima der Angst herrscht in der Bundeswehr. Die Soldaten trauen sich überhaupt nicht mehr über Politik noch zu sprechen. Sie haben Angst, dass dieses Thema ein einziger Fallstrick ist, der die Karriere jederzeit beenden könnte. Ich habe es eben schon gesagt, das passt nicht zum Leitbild des Staatsbürgers in Uniform. Das muss sich dringend ändern. Und der zweite Punkt ist Ihr schwieriges Verhältnis zur Demokratie. Sie sind doch gar nicht in der Position, jungen Menschen glaubhaft zu erklären, dass sie unsere Demokratie mit ihrem Leben verteidigen sollen, wenn gleichzeitig Sie selbst regelmäßig für internationale Empörung sorgen, weil Sie die Demokratie in Deutschland immer weiter aushöhlen. Und ein
Und ein Blick in den Koalitionsvertrag zeigt ja auch, dass Sie diesen Weg weitergehen möchten. Hass, Hetze und Desinformation, alles linke, unscharfe, schwammige Kampfbegriffe soll künftig strafbar werden. Und wer dafür verurteilt wird, dem möchten Sie das passive Wahlrecht entziehen. Die größte Oppositionspartei, die möchten Sie am allerliebsten verbieten. Ja, die Demokratie, sie muss verteidigt werden. Sie muss aber nicht im Schützengraben verteidigt werden, sondern an der Wahlurne. Die Demokratie, meine Damen und Herren von CDU und SPD, muss gegen Sie verteidigt werden. Und der dritte Punkt ist Ihr schwieriges Verhältnis zu einem gesunden Nationalstolz. Man kann ja in Deutschland Kulturministerin werden, wenn man in Demonstrationszügen mitläuft, auf denen Deutschland verrecke gerufen wird. Und man kann Wirtschaftsminister werden, wenn man erklärt, dass man mit Deutschland noch nie etwas habe anfangen können und dass man Vaterlandsliebe stets zum Kotzen gefunden habe. Solche Einstellungen qualifizieren offenbar für die höchsten Ämter des Staates. Wenn ein Soldat aber seinen Patriotismus und seine Heimatliebe offen zur Schau stellt, muss er fürchten, dafür seinen Job zu verlieren. Das ist Wahnsinn. Das darf so nicht weitergehen. Und ich verstehe auch die Anspruchshaltung an die Deutschen nicht, die sie da haben. Wir sollen für Deutschland kämpfen, dürfen aber nicht stolz darauf sein, Deutsche zu sein. Wir sollen unsere Heimat verteidigen. Aber wenn wir diese Heimat nicht mehr wiedererkennen, aufgrund der Migrationspolitik von CDU und SPD, wenn wir nicht mehr sicher in ihr leben können, dann sollen wir am besten die Klappe halten und uns nicht beklagen. Das funktioniert so nicht. Fangen auch Sie an, Demokratie endlich vorzulegen. Hören Sie auf, die Meinungsfreiheit zu bekämpfen hier in Deutschland und gestehen auch Sie uns Deutschen zu, was allen anderen Völkern auf der Welt auch zugestanden ist, ein gesunder Nationalstolz. Dann klappt es auch mit der Verteidigungsbereitschaft in der Bevölkerung und mit der Wehrfähigkeit.
Bevor ich dem Abgeordneten Dr. Röttgen das Wort erteile, möchte ich darum bitten, dass wir ein bisschen darauf achten, dass wir einander und auch erst recht nicht Mitgliedern der Bundesregierung, die hier ein Eid geschworen haben, vorwerfen, dass sie die Demokratie aushöhlen würden. Die Debatte wird fortgesetzt mit dem Abgeordneten Dr. Norbert Röttgen von der Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Nanni, ich kann es einfach nicht so stehen lassen. Das 5G-Gesetz in der letzten Großen Koalition, das war ein Kampf, das gebe ich zu. Aber diejenigen, die aus diesem 5G-Gesetz ein Sicherheitsgesetz gemacht haben, haben diesen Kampf gewonnen. Und wenn die anschließende Ampelregierung dieses Gesetz angewendet hätte, dann ständen wir heute besser da in Deutschland. Diese Ergänzung zu Ihrer Rede wollte ich doch noch machen. Und der Präsident hat die Rede meines Vorredners schon kommentiert. Ich will es aber auch tun. Denn das, was hier gesprochen worden ist, darf einfach nicht stehen bleiben. Diese Rede war wieder ein Beweis dafür, dass Sie ein Kerngeschäft haben, nämlich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Demokratie und die demokratischen Institutionen unter Einfluss der Bundeswehr zu erschüttern, zu verunsichern, zu verunglimpfen und aufzusetzen. Das ist Ihr Geschäft, und so wollen Sie Stimmen gewinnen. Und das muss klargestellt werden, dass Sie nicht auf der Seite der Demokratie stehen. Wir sind die anderen hier sind wehrhaft, nach außen und nach innen. So. Und das Thema der Wehrhaftigkeit nach außen ist jetzt unser Thema, aber es ist untrennbar verbunden, weil die Feinde der Demokratie eben auch im Innern arbeiten. Außen- und Verteidigungspolitik, das war in der letzten Großen Koalition auch noch nicht so klar, sind untrennbar miteinander verbunden. Das eine kann ohne das andere nicht erfolgreich sein. Das eine mit dem anderen kann nur erfolgreich sein. Sicherheit und Frieden sind unsere außenpolitischen Großziele, die strategischen, das historische Ziel. Und wir werden zu diesem Ziel nur beitragen, wenn Deutschland und die Bundeswehr in die Lage kommen, das Land, unser Vaterland und unser Bündnis verteidigen zu können. Das ist die verteidigungspolitische Aufgabe, vor der wir stehen. Wir stehen vor dieser Aufgabe, weil Russland nicht nur Krieg in der Ukraine führt. Die sicherheitspolitische Bedrohung geht darüber hinaus. Auch das berührt unsere Interessen. Aber Russland rüstet nachgewiesen in einer dramatischen und in einer Weise und in einer hohen Geschwindigkeit auf, die eindeutig nur einen Schluss zulässt, dass Russland imperialistische Ziele über die Ukraine hinausgehen. Russland will sich in einigen Jahren in die Lage versetzen, großflächig in Europa Krieg führen zu können. Nicht zu wollen, aber zu können. Das ist eine neue Dimension der Bedrohung unseres Landes und des Bündnisses und von ganz Europa, meine Damen und Herren. Die Fähigkeit zur Abschreckung ist unsere Politik des Friedens. Unsere Fähigkeit vor der Anwendung dieser militärischen Fähigkeiten, die Russland erwerben will und erwerben wird, abschrecken zu können, ist unsere Politik des Friedens. Russland unter Putin ist in einem schnellen Tempo, in einer hohen Produktion in allen Bereichen. Und darum ist höchste Dringlichkeit geboten. Das Geld, von dem gesprochen worden ist, ist da. Und Frau Kollegin Nanni, das wird absolut anerkannt, dass mit Ihren Stimmen die Verfassungsänderung stattgefunden hat, die Deutschland jetzt die fiskalische Möglichkeit gibt, das, was verteidigungspolitisch notwendig ist, fiskalisch auch zu leisten. Das ist ein bedeutender Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit und Frieden in unserem Land, in Europa. Und dass der in einer breiten verfassungsändernden Mehrheit stattgefunden hat, dafür sind wir dankbar. Es ist notwendig. Es ist ein gemeinsames nationales Interesse. Geld ist also da. Wir brauchen aber Tempo. Wir müssen schneller werden. Die Munitionsvorräte sind weitgehend leer. Luftverteidigungsfähigkeiten sind defizitär. Weitreichende Präzisionswaffen fehlen. Wir müssen es in einem anderen Tempo tun, als wir über Jahrzehnte gewohnt waren, wo wir nicht davon ausgegangen sind, wir haben wirklich eine reale Bedrohung. Das ist ein Mentalitätswechsel, es ist ein Organisationswechsel. Er muss sich in einem anderen Tempo niederschlagen. Was wir brauchen, ist eine andere Größe, Größenordnung industrieller Produktion. Wir müssen das Verständnis wandeln. Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie ist nicht Strukturpolitik, Jobpolitik, sondern es ist Sicherheitspolitik. Wir können uns nicht mehr leisten, national orientierte kleinere Industrien zu haben, die zugeschnittene Produkte produzieren. Wir brauchen europäische Dimensionen unserer Rüstungsindustrie, und diese Kooperation muss mit Macht und mit wirklicher Entschlossenheit angegangen werden, und es müssen nationale Egoismen überwunden werden, damit wir zu einer europäischen Industrie kommen. Und das Letzte ist, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen. Ohne Menschen wird das nicht gelingen. Wir setzen jetzt auf Freiwilligkeit, aber die CDU/CSU wird darauf achten, dass wir genug Menschen bekommen und notfalls auch dann zur Wehrpflicht kommen. Herr Bundesverteidigungsminister, wir begleiten Sie nicht nur, wir werden auch nicht mit Ihnen zielstrebig streiten. Wir sind eine sichere Bank für Ihre Politik. Auf uns können Sie sich verlassen. Die Unterstützung sage ich hierzu. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bevor wir die Debatte fortsetzen, es ist im Raum, dass Unterstellungen, die falsch sind, verbreitet worden sind, sowie auch nicht parlamentarisch darauf geantwortet worden ist. Behalte mir vor, nach Einsicht des Protokolls Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Kollege Abgeordnete Robin Wagner hat jetzt für Bündnis 90 die Grünen das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Wehrbeauftragte. Zunächst, Herr Minister, herzlichen Glückwunsch zur erneuten Übernahme des Amtes. Ich wünsche Ihnen und uns allen sehr, dass Sie die in Sie gesetzten Erwartungen erfüllen, denn es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Was Russland heute für uns darstellt, das ist keine abstrakte Gefahr am Horizont, das ist eine sehr konkrete Bedrohungslage. Krieg, Spione, Cyberangriffe, Sabotage und die heutige Festnahme prorussischer Terroristen belegt das Ganze noch mal sehr deutlich. Und was macht Berlin in dieser Reaktion? Der Bundeskanzler fährt mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen nach Kiew. Starke Bilder, starke Worte, gut. Danke dafür. Und dann ein Ultimatum an Wladimir Putin. Wenn nicht binnen 24 Stunden Russland in den Waffenstillstand einwilligt, dann gibt es eine ganz harte Reaktion. Und dann, Russland lehnt ab, Raketen fliegen auf die Ukraine und aus Berlin keine Reaktion. Aber beim nächsten Mal ganz bestimmt, ganz hart, spätestens beim übernächsten Mal. Und bitte ersparen Sie uns, die heute auf den Weg gebrachten europäischen Sanktionen als die Reaktion darauf zu verkaufen. Die waren schon längst vorbereitet, und auch Moskau hat die schon längst eingeplant. Wieder leere Ankündigung. Der Eindruck nach wenigen Tagen dieser Regierung: große Worte, keine Taten. Man kann ihren Worten nicht vertrauen. Man kann sich auf sie nicht verlassen. Und das scheint inzwischen auch eine alte Merzsche Tradition zu werden. Fast hat man das Gefühl, geflügeltes Wort nach Rumscholzen wird demnächst rummerzen für genau dieses. Große Worte, keine Taten. Und stattdessen fällt dieser Koalition Präsident Selenskyj sogar noch auf dem Weg nach Istanbul in den Rücken, wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende gerade zu diesem Zeitpunkt besonders öffentlich verkündet, auf gar keinen Fall Taurus, fällt damit übrigens nicht nur Präsident Selenskyj in den Rücken, sondern auch dem Minister, jedenfalls bei seinen früheren Aussagen mal irgendwann, und den Aussagen des Oppositionsführers Friedrich Merz. Das alles schon wieder irgendwie vage im Raum. So, und jetzt. Wenn man immer mit großen Worten Ankündigungen macht und keine Taten folgen lässt, das zerstört die Glaubwürdigkeit bei Freunden und die Glaubwürdigkeit bei Gegnern. Und irgendwann fordert das heraus, diese Worte auch auszutesten. Den ersten Test, den haben Sie nicht bestanden, der jetzt gerade gewesen ist. Aber so ein Test, der kann auch leicht handfest werden. Und das gefährdet konkret die Sicherheit in Europa und als allererstes die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen kommen Sie bitte zu mehr Glaubwürdigkeit. Und jetzt der letzte Glaubwürdigkeitspunkt, und das betrifft insbesondere Herrn Stegner von der SPD. Als wäre all das nicht peinlich genug, fährt Herr Stegner diese Tage auch noch mit seiner konspirativen Klüngeltour mit Pofalla und anderen nach Aserbaidschan, privat finanziert, trifft sich mit russischen Freunden Putins, Business as usual mit Kriegsverbrechern, statt irgendwie über ein Ende des Krieges konkret hier zu handeln in Berlin. Teile dieser Koalition sind ein Risiko für die Sicherheit in Deutschland. Und Herr Minister, solange die alte Moskau-Connection unter dem Radar weitermachen kann, solange Nord Stream 2 wie ein untoter Zombie aus der Ostsee immer wieder herauszukriechen droht, solange wird keine Verteidigungsstrategie dieses Landes glaubwürdig genug sein. Und hier tragen Sie Verantwortung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Als nächstes spricht die Abgeordnete Kerstin Vierecke für die Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit nunmehr 70 Jahren ist Deutschland Mitglied der NATO. Ihr erster Generalsekretär, Lord Ismay, beschrieb den Zweck der NATO damals pointiert: to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Ob der erste Teil dieses Dreiklangs heute noch zuverlässig trägt, ist zunehmend fraglich. Umso klarer hingegen ist, der letzte Teil entspringt längst nicht mehr den Interessen des Bündnisses. Im Gegenteil, ein starkes, handlungsfähiges Deutschland ist heute unerlässlich für die Verteidigungsfähigkeit Europas. Schon 2011 sagte Polens damaliger Außenminister Sikorski: ich fürchte die deutsche Macht heute weniger als ihre Untätigkeit. Vor diesem Hintergrund ist es weniger verwunderlich, dass die Entwicklungen in der deutschen Verteidigungspolitik, so scheint es, im Baltikum und Polen aufmerksamer verfolgt werden als hierzulande. Das Echo aus diesen Ländern ist unmissverständlich. Deutschlands sicherheitspolitisches Erwachen wird begrüßt. Jeder Schritt hin zu mehr Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit wird als richtig, notwendig und längst überfällig wahrgenommen. Doch zugleich gibt es Zweifel. Zweifel an der Konsequenz, mit der wir die Zeitenwende umsetzen. Und Zweifel daran, ob Deutschland seiner vielbeschworenen Führungsrolle tatsächlich gerecht werden kann. So gern ich diese Zweifel entkräften würde, wirkt es oftmals so, als würde Deutschland versuchen, eine Zeitenwende mit angezogener Handbremse vollziehen zu wollen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis spätestens 2029 müssen wir abschreckungs- und verteidigungsfähig sein. Denn dann, so die Einschätzungen unserer militärischen Fachleute, wird Russland wieder in der Lage sein, NATO-Territorium konventionell anzugreifen. Wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Die russischen Streitkräfte werden gestärkt und kampferprobt aus dem Krieg in der Ukraine hervorgehen. Und es ist unsere Pflicht, die verbleibende Zeit entschlossen und klug zu nutzen. Der Weg zur glaubwürdigen Abschreckung ist ein Marathon. Doch er muss mit einem Sprint beginnen. Und dabei ist klar, das notwendige Tempo bestimmen nicht wir. Es wird uns von außen aufgezwungen, von der geopolitischen Lage, von den Absichten autokratischer Regime und von der militärischen Realität. Und eben nicht vom Wohlbehagen der Bedenkenträger und leider auch vorschriftenverliebten Bürokraten. Wie stark der Drang zum Durchregulieren geworden ist, lässt sich an einem Beispiel gut zeigen. Ein Industrievertreter kommentierte das trocken: Wir haben am Ende zwei Varianten entwickelt. Eine, welche in der Bundeswehr eingeführt werden kann, und eine, die im Krieg funktioniert. Zulassungsfähig nach deutschen Friedenskriterien ist oftmals weit entfernt von der postulierten Kriegstüchtigkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass der Koalitionsvertrag Verantwortung für Deutschland zentrale Weichenstellungen aufgreift. Beispielsweise die langfristige Finanzierung der Bundeswehr gesichert wird, die Truppe endlich erhält, was sie braucht, also am fehlenden Geld wird es nicht mehr scheitern. Danke auch. Das Bundeswehrbeschaffungsgesetz stellt die Materialbeschaffung auf eine neue Grundlage mit klaren Maßnahmen zur Beschleunigung. Bei der Munitionsbeschaffung setzen wir künftig auf Abnahmegarantien und verlässliche Vorhalteverträge. Es folgen viele weitere gute Punkte. Doch all diese Maßnahmen drohen wirkungslos zu bleiben, wenn es uns nicht gelingt, in den kommenden Jahren den personellen Aufwuchs der Bundeswehr entscheidend voranzutreiben. 460.000 Soldaten und Reservisten. So viele Kräfte braucht unsere Bundeswehr im Ernstfall, um Deutschland und unsere Partner wirksam verteidigen zu können. Ich sage es offen, ich habe Zweifel, dass wir den notwendigen personellen Aufwuchs ohne eine Wehrpflicht erreichen werden. Natürlich lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen und hoffe, dass das neue Wehrdienstmodell genug Freiwillige mobilisiert, um die Bundeswehr personell so aufzustellen, wie es die sicherheitspolitische Lage verlangt und wie es zum Schutz unserer Heimat notwendig ist. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt entschlossen handeln und den Mut aufbringen, unbequeme Wahrheiten nicht nur auszusprechen, sondern in konkretes Handeln zu übersetzen. Denn eines ist sicher: Kein einziges Problem wird durch wohlformulierte Sätze im Koalitionsvertrag gelöst. Am Ende zählt nur, was wir tatsächlich umgesetzt haben. Die Uhr tickt. Wenn wir in wenigen Jahren gefragt werden, habt ihr die Zeit genutzt, dann darf unsere Antwort nicht zögerlich, nicht halbherzig, nicht ausweichend sein. Dann muss eine Antwort klar und unmisslich verständlich lauten: Ja, wir haben Verantwortung übernommen für Deutschland, für Europa. Herr Bundesminister, ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Sie haben unsere Unterstützung und wir freuen uns auf die konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Zu Ihrer ersten Rede erteile ich der Abgeordneten Desiree Becker von der Linken das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich stehe heute zum ersten Mal hier, auch um der jungen Generation eine Stimme zu geben. Gegen Wehrdienst, gegen Zwang, für Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Sie sprechen von einem attraktiven Wehrdienst, der freiwillig beginnen, aber bald verpflichtend werden soll. In Wahrheit ist das ein Etikettenschwindel. Es geht nicht nur um Engagement. Es geht um Erfassung, Kontrolle und am Ende ist es Zwang. Und nichts weniger als die schleichende Wiedereinführung der Wehrpflicht, Herr Minister. Denn schon die sogenannte freiwillige Dienstpflicht soll für Wehrerfassung und Wehrüberwachung genutzt werden. Viele, die das fordern oder in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben, werden selbst gar nicht mehr davon betroffen. Das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr bequeme Situation. Einmal mehr wird von der jungen Generation erwartet, zu dienen, während andere sich mit markigen Reden begnügen. Ich stehe hier für viele junge Menschen, die Angst haben, eingezogen zu werden, die nicht am Verhandlungstisch saßen. Und die jungen Menschen, die hier oben auf den Rängen sitzen, denen künftig gesagt wird, sie müssen dem Vaterland dienen und im schlimmsten Fall auch noch für dieses das Leben lassen. Doch es geht nicht nur um den Wehrdienst. Es geht um eine umfassende Militarisierung der Gesellschaft. Wenn die Sprache des Militärs in Schulen und soziale Dienste getragen wird, wenn zivile Aufgaben unter sicherheitspolitischer Logik betrachtet werden, dann verlieren wir nicht nur gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern den Anspruch auf eine zivile und demokratische Gesellschaft. Wer über Dienstpflichten spricht, denkt in Befehl und Gehorsam, nicht in Mitbestimmung. Wer Milliarden in Rüstungsproduktion steckt, statt in Bildung und Pflege, setzt auf Kriegstüchtigkeit, nicht auf Gerechtigkeit und soziale Sicherheit. Die Bundesregierung und der Minister nennt das Resilienz. Wir nennen es Rückschritt. Die junge Generation braucht echte Perspektiven, kein Leben im Schatten von Kasernen, Zwangsdiensten und Kriegslogik. Wir wollen eine Gesellschaft des Friedens, nicht der Militarisierung. Als Linke werden wir uns den Plänen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, und benennen Sie das auch so, entschieden entgegenstellen. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Und Frau Abgeordnete Becker, auch Ihnen Gratulation zu Ihrer ersten Rede. Der Letzte in diesem Teilbereich der Aussprache, der spricht, ist der Abgeordnete Volker Meyer-Lerg von der Unionsfraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuerst mal, sehr geehrte Frau Kollegin Becker, auf was für eine Schule waren Sie? Sie hat die Waldorfschule eine neue Sprachregelung, da haben wir irgendwo was verpasst, glaube ich. Die politische Weltlage, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zeigt uns deutlich auf, dass wir als Deutschland, dass wir als Europa geeinter, schneller und besser werden müssen. Die USA entwickeln sich zu einer illiberalen Demokratie. Sie sind unter Präsident Trump kein verlässlicher Partner mehr. Er belächelt Europa als politisch gescheitert und ökonomischer Gegner. Das amerikanische Interesse ist isolationistisch und ideologiegeleitet. Das derzeitige amerikanische Verständnis von Außenpolitik widerspricht unseren Werten und Vorstellungen. Aber es ist eben ein nicht zu verleugnender Fakt, auf den wir reagieren müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Russland zeigt nicht erst seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine, dass es Europa als seine Einflusszone sieht. Naiv ist, wer glaubt, dass die Ukraine ein Endpunkt der russischen Bestrebungen sei. Wir befinden uns nicht mehr in einem Zustand des klassischen Friedens mit Russland. Die aktuelle Bedrohung durch Russland ist dreistufig. Erstens politische hybride Kriegführung unterhalb der Schwelle zum bewaffneten Konflikt. Nehmen wir nur mal die Sabotageakte der Schattenflotte in der Ostsee als Beispiel. Zweitens Destabilisierung ohne Gewaltanwendung. Drittens Informationskriegsführung. Werfen wir mal einen Blick in die sozialen Netzwerke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Uns allen klingen die Worte des Generalinspekteurs in den Ohren, dass wir bis spätestens 2029 verteidigungs- und kriegstüchtig sein müssen, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass man uns nicht angreifen kann. Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe von Regierung und Parlament, die Bundeswehr in die Lage zu versetzen, ihren Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen zu können. Wir müssen besser, wir müssen schneller werden. Die Zeiten von man könnte und man sollte sind endgültig vorbei, und zwar schon lange. Wir dürfen uns politische Unentschlossenheit nicht mehr leisten, meine Damen und Herren. Jetzt gilt es, die größten Herausforderungen für unsere Truppe, Beschaffung, Ausrüstung und Personal anzugehen. Bei der seit Jahren überfälligen Neuorganisation des Beschaffungswesens der Bundeswehr und der Schließung der gravierenden Ausrüstungslücken müssen wir jetzt schneller und stärker Fortschritte erreichen. Zu beschaffen ist nicht das, was ins Budget passt. Zu beschaffen ist das, was die Truppe braucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn wir nach dem Motto Boots on the Ground, Panzer, Artilleriesysteme, Flugabwehr brauchen, steht die schnelle Beschaffung von Drohnen und Drohnenabwehr deutlich im Fokus. Die Industrie kann das, wir könnten es also auch anfordern. Eine moderne, wettbewerbs- und leistungsfähige nationale wehrtechnische Industrie mit ihren Schlüsseltechnologien ist für Deutschland sicherheitspolitisch, militärisch, technologisch und auch arbeitsmarktpolitisch notwendig. Sie verhindert ungewünschte Abhängigkeiten auf dem Rüstungssektor und ist eine zwingende Voraussetzung zur internationalen Rüstungskooperation. Die industrielle und technologische Basis ist ein unverzichtbares Element der Glaubwürdigkeit deutscher Verteidigungspolitik. Die deutsche wehrtechnische Industrie ist ein wichtiges Gestaltungsinstrument im Rahmen der europäischen und transatlantischen Rüstungsbeziehungen. Die deutsche wehrtechnische Industrie gehört mit ihren Systemfirmen, Ausrüstern und Zulieferern zu den technologisch führenden und international anerkanntesten Innovationstreibern. Und dabei handelt es sich neben einigen Systemhäusern, zumeist um kleine und mittelständische Unternehmen, wie zum Beispiel der Luft- und Raumfahrt, dem Maschinen- und Anlagenbau, den KI-Häusern oder auch der Elektro- und Fahrzeugindustrie. Lassen Sie uns also die wehrtechnische Industrie von Hemmnissen befreien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch die beste Ausrüstung, die besten Systeme benötigen das befähigte Personal. Spätestens nach einem Jahr sollten wir das Prinzip der Freiwilligkeit überprüfen. Denn können wir damit die steigenden NATO-Anforderungen überhaupt erfüllen? Wie es aussieht, nein. Die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber muss noch mehr gesteigert werden. Menschen, die sich freiwillig melden, auch als Reservisten, müssen besser und professioneller abgeholt werden. Und wenn wir nicht nur Lücken in der Personallage der Bundeswehr, sondern in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen schließen wollen und zudem ein Wir-Gefühl, den Solidaritätsgedanken in diesem Land wieder verankern wollen, vielleicht sollten wir dann auch nochmals laut über ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr nachdenken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur mit vielen Stellschrauben können wir Menschen für einen Dienst in der Truppe animieren. Deshalb sollten wir diese Schrauben nun schnell drehen, meine Damen und Herren. Nein, wir wollen keine Ängste schüren. Nein, wir wollen um Gottes Willen keinen Krieg. Aber wir müssen die Wahrheit aussprechen. Wir müssen die Resilienz in allen Bereichen unserer Gesellschaft stärken. Und wir müssen diese unbequeme Verantwortung übernehmen. Lassen Sie uns also loslegen. Dankeschön.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, der Vorsitz hat gewechselt. Ich darf Sie von diesem Stuhl jetzt sehr herzlich begrüßen. Es ist für mich ebenfalls das erste Mal, dass ich die Sitzung leiten darf. Und ich danke für Ihr Vertrauen und die Vorschussunterstützung. Und ich hoffe, dass ich mich nicht verdrücken werde. Deswegen, wir setzen die Debatte fort und wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 2. Wir kommen schließlich zu dem Themenbereich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich darf das Wort erteilen der Bundesregierung, der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit.